Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, Dinkelsbühler, ich bin in Dinkelsbühl geboren, aber natürlich in Nürnberg aufgewachsen.
Ist aber noch gerade Franken, gerade noch Franken, ne?
Bitte?
Ist gerade noch Franken.
Gerade noch Franken, sonst wäre ich ja schon Schwaben. Aufgewachsen aber hier in der Waldluststraße, und es gibt auch Kinderfotos von mir, wo ich mit meinem Vater unter den noch existierenden Säulen des Reichsparteitagsgeländes da so stehe und Nachmittagsausflug gemacht wird. Ich habe das also sozusagen begleitet, und ich bin auf der anderen Seite sehr froh, dass ich Katharina Eisele Cabral gewinnen konnte, weil ich eben kein Landschaftsarchitekt oder Gärtner bin, der ich natürlich gerne wäre. Familie ist auch ganz interessant. Familie ist auch Perspektive. Ich bin nicht nur Nürnberger, sondern ich habe eine Familie, die ist über ganz Europa verbreitet, über England, über Frankreich, über Portugal. Und nach dem Krieg sind meine Onkels und Tanten sozusagen in ganz andere Gespräche geraten, als wenn jetzt meine Onkels und Tanten alle aus Nürnberg gestammt hätten. Also der Onkel aus Amerika hat dem Vater hier erklärt, wo er stand, und mein Vater hat ihm erklärt, wo er stand und so weiter. Das ist eine völlig andere Perspektive, und vielleicht habe ich also auch schon, ich hoffe es zumindest, eine andere Perspektive als mein Vater oder als vielleicht Herr Glaser, obwohl ich bei Herrn Glaser immer meine, der ist fast noch progressiver als ich. Das war schon immer so bei unseren gemeinsamen Auftritten hat er eigentlich immer. Aber ich bin froh und stolz, dass ich sozusagen dafür gesorgt habe, dass diese Veranstaltung nicht von lauter alten Männern gemacht wird. Deswegen freue ich mich dann sehr auf den Vortrag von Frau Cabral. Ich mache auch nur einen Kurzvortrag vorher. Drei Fragen hat Baulust gestellt. Heute will ich also präzis sein, dann wird es kürzer. Erstens, welche Bedeutung können Ruinen für unsere Gesellschaft haben, aus philosophischer, psychologischer und künstlerischer Sicht? Zweitens, welche Auswirkung hat eine Instandsetzung? Drittens, gibt es eine Gefahr der Mystifizierung der Gebäude oder von Teilen der Anlage? Also das genau war unsere Arbeitsvorgabe, und wir sind darauf trainiert, genau und präzise darauf zu antworten. Hier mit die Antworten. Die Fragen zeigen, dass es den Veranstaltern offenbar nicht einfach um einen neuen Vorschlag zur Gestaltung des Geländes geht, sondern vor allem auch um die Reflexion der Voraussetzungen. Fragen nach den Voraussetzungen von Reflexionen oder auch von unseren Ansichten und Gedanken fasst man normalerweise unter dem Begriff der Aufklärung. Also das ist Aufklärung, nicht? Warum denken wir so, wie wir denken? Aufklärung ist meist nur gegen Widerstand zu haben. Wir lieben unsere Ansichten. Sie, ich, wir meinen auch schon alles bedacht zu haben oder laufend zu bedenken. Die aktuellen Broschüren der Stadt Nürnberg bersten geradezu vor Reflektiertheit. Zeppelinfeld, ein Lernort. Gefahr der Inanspruchnahme durch Neonazis. Die Gefahr der Erhabenheit des Geländes, nicht? Sportplätze, Leitplanken, McDonald's sind die bisherigen Mittel, das zu verhindern. Selbst die metaphorische Wendung, es könne womöglich Gras über die Sache wachsen, werden Sie heute wahrscheinlich in jedem Vortrag 4 bis 5 Mal hören. Ist das aber reflektiert? Oder ist es nicht einfach bloß eine Art Reflex auf bestimmte Notwendigkeiten? Dass es nicht ganz rational dabei zugeht, wenn wir solche Reflexionsreflexe in die Welt setzen, kann man dadurch zeigen, dass es für und gegen sämtliche vorgeschlagenen architektonischen Lösungen taugt, sich zum Beispiel auf den Begriff der Mystifikation zu stürzen. Im Zentrum der Befürchtung sozusagen. Mystifikation, so liest man, könne eine Gefahr sein, wenn man das Gebäude vollständig wieder aufbaut. Schließlich würde da eine Verherrlichungsabsicht oder wenigstens deren Möglichkeit insinuiert. Mystifikation würde aber auch der Totalabriss bringen. Denn das entstehende, geheimnisvolle Nichts könnte den Schleier des Bedeutenden über das Fehlende und damit über das Nazi-Regime werfen. Nicht, man könnte dann nicht mal mehr demonstrieren, wie schlecht das Baumaterial war. Das hat ja der Herr Dietz-Fellwinger sehr gerne bei seinen Führungen immer erläutert. Er sagt, schauen Sie mal, wie schlampig die da gebaut haben und es musste schnell gehen und so weiter und so weiter. Also die kochen auch nur mit Wasser. Der Zerfall, also eine Ruine, scheint fast das Gefährlichste zu sein. Denn Ruinen sind in Deutschland seit der Romantik etwas sehr Beliebtes, Altväterliches, etwas an den Volksgeist, nicht von ungefähr Erinnerndes. Und ein romantisches Wanderziel mit Wirtschaft sollte das Gelände ja nun keinesfalls erinnern. Da ist dann starker Uringeruch vielleicht sogar noch besser im Sommer, nicht? Und McDonalds, Trafohäuschen und so. Aufklärung, sagte ich, ist nur um den Preis des Widerstands zu haben und ich befürchte nun Protest, wenn ich behaupte, die wirkliche Mystifikation droht uns nicht etwa erst, wenn die Hitler-Tribüne neu renoviert oder zur Ruine zerfallen ist. Sie droht vielmehr jetzt. Sie droht überhaupt zu jeder Zeit. Mystifikation ist der Gegenbegriff zur Aufklärung. Die aufgeklärten Kantianer verwendeten den Begriff, wenn sie darauf hinwiesen, dass man über gewisse Dinge nur in den allgemeinen Grenzen der Vernunft sprechen sollte. Sie bezeichneten Leute, die sich nicht daran hielten, als Geisterseher. Das sind die Mystifikatoren. Der Mystifikator redet so, als ob politische Vorgänge, Gesetze, Institutionen und so weiter das Werk von Göttern, einem Weltgeist oder dem Volksgeist seien, dem man unterworfen oder verpflichtet sei. Mystifikation war das, was Marx Hegel vorwarf, weil dieser hinter den Gesetzen und Institutionen Preußens einen objektiven Geist am Werke sah. Wir sind uns einig, dass der Nationalsozialismus hier sein schwarzes Zentrum hat. Volk, Blut, Vorsehung, Führerrasse und andere Mystifikationen tanzen in Denken und Handeln des Dritten Reiches ihren Gespenstertanz. Wir sind auch ein wenig stolz darauf, dass das vorbei ist. Zumindest ist unser Bildungssystem seit einigen Generationen in der Lage, solchen Gespenstern ein aufgeklärtes Lächeln entgegenzusetzen. Aber gleichzeitig scheint es nun doch, dass sich gerade über dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände Nürnbergs irgendwie immer noch das Gorgonenhaupt einer geradezu archaischen Gefahr wie eine schwarze Sonne dreht, deren schiere Wucht wir nur durch ständiges Aufklären, Bauen und Büßen, das ist das Arbeitsfeld der Bewältigung, gewissermaßen in Schach halten können. Dieses ganz offenbar immer noch drohende Böse, das fast schon in den Steinen zu stecken scheint und womöglich aus ihnen herauskriecht, wenn man nichts tut, ist in Nürnberg eine eingepflügte Signatur, was man gut daran sieht, dass die Befürchtung, es könne irgendwie zur Wiederholung der alten Mystifikationen kommen, geradezu diskursbeherrschend wird. Es gibt also längst eine zweite Mystifikation, genauer eine diskursiv eingesetzte, den Diskurs über das Gelände beherrschende Haltung, so als würde sogleich Schreckliches passieren, wenn wir auch nur eine Sekunde lang den rhetorischen und baulichen Takt der Bewältigung alter Mystifikationen unterbrechen. Den rhetorischen Takt der Bewältigung kennen wir gut. Da gibt es eine exzessive Tendenz zu Distanzvokabeln. Wir sprechen vom sogenannten Goldenen Saal, von den schändlichen Nürnberger Rassegesetzen, von der vermeintlichen Volksgemeinschaft, von der unvorstellbaren Gigantomanie des Geländes. Kennen wir alles. Diese in offiziellen Texten und Reden gleichmäßig verstreuten Distanzierungsadjektiva zeigen aber nun nicht etwa unsere dauernde Abscheu, unsere ständige Verurteilung und unsere ständig sichtbar werdende allerhöchste Moralität. Sie zeigen vielmehr etwas ganz anderes. Die Angst, es könne hier oder da etwas missverständlich werden, wenn ein Nazi-Wort einfach so unkommentiert stehen bleibt. Es ist dies eine in Bezug auf die bösen Orte Deutschlands charakteristische Sprache, die im Sekundenstil ableistet, was man am besten mit einem Beschwörungsritual vergleicht. Das Ritual führt dazu, dass man beim Lesen sofort denkt, der Ort, von dem gerade jetzt die Rede ist, sei gewissermaßen der allerschlimmste, der bezeichnendste Ort des Bösen, ein Ort jedenfalls, der unsere Verantwortung, Bußfertigkeit und Spendenbereitschaft in besonderem Maße erfordert. Wir auch die Bauten ein besonderes nationales Erbe sind und die Schuld eine nie abzutragende, ganz besondere Schuld ist. Ein religiöser Vorgang also, den zu stören oder auch bloß zu analysieren, schon etwas Sakrilegisches hat. Dahinter die Angst, jemand könne auch nur im Mindesten beabsichtigen, das Ritual zu unterbrechen. Rituale, so der Religionskritiker Rudolf Otto, deuten auf einen Umgang mit etwas, das zu groß für einen alltäglichen Umgang ist. Eben deswegen ritualisieren wir den Umgang damit. Und Nürnberg ist gewissermaßen die Stadt der Buße. Diese Beflissenheit der Distanzierungsprädikation drängt viele Argumente zurück, die eigentlich im Vordergrund stehen müssten, wenn es ums Bauliche geht. Vielleicht kann man hier tatsächlich immer noch gar nicht anders als zu mystifizieren. Auch diese kluge Vermutung hörte ich von einer grünen Kulturpolitikerin und sie zeigt jedenfalls, dass wir noch lange keine philosophische Haltung gegenüber diesen Dingen gefunden haben, dass wir uns stattdessen eben immer noch irgendwie politisch korrekt durchwursteln, auch und vor allem bei den Neuentwürfen zur Gestaltung des Geländes. Schon über das Wort Zeppelin-Tribüne könnte man stutzig werden. Es deutet auf die Flucht vor dem Wort Hitler-Tribüne und zeigt, dass man da gewissermaßen in eine bessere Vergangenheit entkommen möchte, in der das Gelände noch der Bevölkerung gehörte und nicht dem Volk. Das Wort Ruine gibt ein weiteres Indiz. Hatte doch dummerweise Speer vom Ruinenwert seiner Gebäude gesprochen. Also gehört Ruine gewissermaßen rituell zu den Dingen, die zu vermeiden sind. Nur nichts, was an Größe, Ewigkeit und Zeit gemahnt. Dazu kommen viele neue Mystifikationen. Etwa, wenn man von jenem riesigen Feld liest, auf dem die Schaumanöver der Wehrmacht abgehalten wurden und die Massen im Angesicht des Führers vereidigt wurden. Das Aufmarschfeld ist mit Verlaub ziemlich klein. Und wir formieren heute zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor leicht das Zehnfache an Menschen. Größe und Masse machen das Böse nicht aus. Die Größe der Schuld und die Größe der Bauten miteinander in Kontakt zu reden, ist der typische Duktus einer wohl mit Pädagogik verwechselten Mystifikation. Mystifikation ist es auch, wenn in einer Broschüre von jener gigantischen Schneise Richtung Südosten die Rede ist, gemeint ist die große Straße. Denn man vergisst dann einfach, dass die große Straße mit ihren 60 Metern Breite in etwa der Fürther Straße entspricht. Und im Vergleich, sagen wir mal, zur Straße des 17. Juni oder der Berliner Bismarckstraße sogar ziemlich schmal ist. Obwohl an der Bismarckstraße zugegeben wieder Speersleuchten stehen. Der Gipfel, Markus Söder, in Erinnerung an einen anderen Mythos. Die Zeppelin-Tribüne habe das dreifache Gewicht der Titanic. Dazu das Modell eines Geländes, ja, wer Zeitung gelesen hat heute früh, hat's ja. Dazu das Modell eines Geländes, das tatsächlich ein bisschen aussieht wie ein großes Schiff in den Armen unserer Kulturreferentin. Also Mystifikation droht immer, das ist die These, auch und vor allem in der Diskussion um das Jetzt zu Machende. Das ist das Geschäft der Politik. Nicht? Unsere Kulturreferentin wie eine Schutzmantel-Madonna mit dem Modell. Das ist geschmacklos bis sonst wo. Diese Beispiele mögen genügen. Mystifikation ist kontagiöses Sprechen, ein Inbeziehungssetzen mit Mythen bei durchsichtigen Zielen, ein Sprechen, das wir lange nicht überwunden haben und das von der Diskussion der Vorschläge zur Gestaltung des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes nicht zu trennen ist. Es funktioniert, indem Dinge durch Verschleierung in einen dubiosen Kontakt gebracht werden, die nichts oder wenig miteinander zu tun haben. Zuletzt also die Titanic. Man wird dadurch nicht direkt belogen, aber man wird doch ein wenig besoffen gemacht und der klaren Denkfähigkeit beraubt. Man hat plötzlich Angst vor Ruinen, man stellt sich eine gigantische Schneise vor, man assoziiert einen Taifun der Zerstörung und bei der Lektüre mancher Aufsätze könnte man die wenigen Parteitage in Nürnberg für das zentrale Regierungshandeln der Nazis halten. Die Reichskanzlei oder das Tempelhofer Feld, Charlottenhall oder das kilometerlange Prora an der Küste Rügens, das alles fällt zurück im Nürnberger Wettlauf um das größte Böse und selbst das Berliner Olympiastadion ist natürlich viel kleiner als die Planungen Speers zum großen Stadion am Dutzenteich, auf dem nun offenbar auch noch irgendwie die Titanic herumdampft. Mystifikationen verschieben die Gewichte. Sie erzeugen irrationale Bewältigungszwänge, mit anderen Worten Unfreiheit und das Gegenteil von Aufklärung. Sie verhindern durch eine gewisse Überbeflissenheit die Bewältigung, die sie vorgeblich beabsichtigen. Mystifikationen lassen natürlich Bewältigungspläne aufkommen, und zwar Pläne, die einigermaßen verwunderlich sind. Sie stampfen Baubedarf und Dokumentationsbedarf aus dem Boden, die mehr als verwunderlich sind. Manche sind sogar skandalös. Ob der nach der unnötigen Sprengung übrig gebliebene Stumpf der Speerschen Tribüne eine erhaltenswerte oder gar wieder aufzubauende architektonische Glanzleistung ist, möchte ich nicht abschließend beurteilen. Mich verwundert der Plan, eine Ruine zum Denkmal umzugestalten, weil eine Ruine eigentlich schon ein Denkmal ist. Und zwar ein Denkmal, wie es sein soll und wie es dem Begriff eines Denkmals entspricht. Etwas übrig gebliebenes, angesichts dessen der Betrachter nachdenkt, wozu ihm auch nicht noch ausdrücklich didaktisch verholfen werden muss, aus dem Dritten Reich ist eine Ruine übrig. Ruinen sind das, was von allem Menschlichen bleiben wird. Im einen Fall früher, im anderen Fall später. Sind wir froh, dass es im Fall der Speerschen Zuschauertribüne jetzt schon der Fall ist. Das wäre hier so ein guter Schluss. Ich glaube, ich mache ihn einfach. Und danke. Bitte jetzt meine geschätzte Kollegin Katharina Cabral und den Praktikern. Zwei Worte. Mein Vortrag hat eigentlich mit dem Satz geendet, das Reichsparteitagsgelände möge ein Bild für uns werden. Dieses Bild von Hjalmar Leander Weiß hängt draußen, wenn Sie rauskommen aus dem Saal rechts. Es heißt die goldene Tribüne in Erinnerung an den goldenen Saal, der natürlich zugeschüttet werden sollte.